Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Katrin Michaelsen, guten Morgen. Es ist vor allem der Name Ursula von der Leyen, der in Europa polarisiert, die Nominierung von der Leyen als EU-Kommissionschefin. Wir werfen einen Blick auf einen der anderen Kandidaten für einen Spitzenjob in Brüssel, auf den Spanier Josep Borrell. Er soll der neue Außenbeauftragte, der Chefdiplomat der EU werden. Was fehlt in dem neuen Personalpaket, das ist ein Repräsentant aus Mittel- und Osteuropa. Günther Verheugen, der ehemalige EU-Kommissar, sagte dazu heute Morgen im Deutschlandfunk.
Repräsentanz auf der obersten Entscheidungsebene ist ein Zeichen für Gleichberechtigung. Und das heißt, die Neuen werden eben vom Club der Mächtigen in der EU immer noch als Mitglieder zweiter Klasse behandelt.
Über die Hintergründe sprechen wir gleich mit unserem Korrespondenten in Prag. Und in unserer Reportagereihe aus Rumänien geht es um Wissenslücken im Geschichtsunterricht. Schülerinnen und Schüler erfuhren lange Zeit nichts über die Rolle Rumäniens, wenn es um die Verbrechen während des Zweiten Weltkriegs ging. Pedro Sánchez, der geschäftsführende spanische Ministerpräsident, hat in den letzten Tagen kräftig mit an den Fäden gezogen, als es um die Neubesetzung der Top-Positionen in Brüssel ging. Und Pedro Sánchez scheint das Spiel um Macht und Einfluss zu beherrschen. Zunächst hat er einer spanischen Abgeordneten den Weg an die Spitze der sozialdemokratischen Fraktion im Europaparlament geebnet. Iratxe García Pérez leitet jetzt die Fraktionsgeschäfte. Der deutsche Abgeordnete Udo Bullmann zog zurück. Auch die nächste Etappe ist aus spanischer Sicht gut gelaufen. Beim EU-Gipfelmarathon um das Personalpaket stand am Ende der Name des Sozialdemokraten Josep Borrell auf der Vorschlagsliste der Staats- und Regierungschefs der EU. Josep Borrell soll der Chefdiplomat der EU werden, der Nachfolger von Federica Mogherini. Für den 72-Jährigen wäre dieser Schritt auch so etwas wie eine Rückkehr nach Brüssel.
Oliver Neuroth berichtet. Josep Borrell kann unbequem sein. Wenn ihm etwas nicht passt, zeigt er das auch. Im Frühjahr zum Beispiel in einem Interview mit der Deutschen Welle. Dem Spanier gefielen die Fragen zur Katalonien-Krise nicht.
I stopped this record. Why? Finish. Why? No, finish. I don't want to do that.
Borrell unterbrach das Gespräch. Katalonien spielt in seinem Leben nicht nur eine politische Rolle, auch eine emotionale. Er ist Katalane, 1947 in einem kleinen Dorf im Nordwesten der Region geboren. Eine Gegend, in der heute die Unabhängigkeitsbefürworter stark sind. Doch Borrell stellt sich ihnen entgegen. Auf einer Kundgebung im Herbst 2017 in Barcelona rief er tausenden Menschen zu, dass Katalonien kein unterdrücktes Volk sei, wie es die separatistische Regionalregierung behaupte. Katalonien ist kein Staat wie der Kosovo, wo die Rechte der Menschen angegriffen wurden. Katalonien muss sich weiterhin innerhalb der Gesetze bewegen. Sonst tritt Borrell meist ruhig und sachlich auf. Beobachter schätzen oft seine durchdachten Argumente. Offenbar auch der aktuelle geschäftsführende Regierungschef Sánchez. Er machte Borrell nach dem geglückten Misstrauensvotum Mitte 2018 zu seinem Außenminister. Doch auch hier holte den Politiker der innerspanische Konflikt um die Unabhängigkeitsbewegung in Katalonien immer wieder ein. Wir haben als Regierung stets versucht, die Spannungen zu lösen, einen Dialog einzuleiten, Einigungen herbeizuführen, wo es möglich ist. Aber gleichzeitig hielt man auf der anderen Seite am Referendum fest, wie man es dort nennt. Borrell ist ein Gegner separatistischer Bestrebungen in ganz Europa. Mit dieser Haltung dürfte er seinen Job als EU-Außenbeauftragter prägen. Europapolitik ist nichts Neues für Borrell. Von 2004 bis 2007 war er Präsident des Europäischen Parlaments. Vorher, in den 90er Jahren, gehörte er schon der spanischen Regierung an, als Infrastruktur- und Umweltminister. Für Ministerpräsident Sánchez qualifizieren diese Erfahrungswerte Borrell umso mehr für eine Rückkehr nach Brüssel. Spanien stelle nun endlich wieder Spitzenpersonal auf der EU-Politebene, so Sánchez. Spanien ist zurück. Vorgeschlagen ist ein zuverlässiger, angesehener Politiker mit Erfahrung für einen lebenswichtigen Posten auf EU-Ebene für die nächsten 5 Jahre, die Außenpolitik und die Verteidigung. Sánchez hat es zwar nicht erreicht, dass sein Wunschkandidat EU-Kommissionspräsident wird, nämlich der niederländische Sozialdemokrat Frans Timmermans. Aber Spanien stellt selbst einen hohen Vertreter, stehe wieder in der ersten Reihe, schreibt die Zeitung El País. Borrell selbst sagte, er fühle sich geehrt, Kandidat für den EU-Posten zu sein. Er wolle versuchen, die Bedeutung Europas in der Welt zu stärken. Von der katalanischen Regionalregierung hieß es, sie vertraue darauf, dass Borrell den Katalonien-Konflikt internationalisiere. Doch ihr dürfte auch klar sein, dass dieser Politiker bei diesem Thema aus ihrer Sicht eher unbequem auftreten wird.
Wie der spanische Außenminister Josep Borrell seine Rückkehr nach Brüssel vorbereitet, darüber berichtete Oliver Neuroth. Und wir wollen noch eine Personalie genauer unter die Lupe nehmen, Franz Timmermans. Der Name ist schon gefallen. Er war der Spitzenkandidat der sozialdemokratischen Parteienfamilie bei der Europawahl und wollte damit Präsident der EU-Kommission werden. Das hat nicht geklappt. Und das hat vor allem mit den Mittel- und Osteuropäern zu tun, den Visegrad-Staaten. Für Polen, Ungarn, Tschechien und die Slowakei war Franz Timmermans nicht vermittelbar. Die Gipfelteilnehmer erlebten eine totale Blockade dieser Personalie. Gegen die deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hatten die vier Regierungschefs am Ende jedoch nichts einzuwenden. Peter Lange in Prag, wie kommt denn diese Lösung in Tschechien an?
Na, das Echo ist zwiespältig. Einig ist man sich hier nur in der Erleichterung, dass diese Hängepartie vorbei ist, dass es überhaupt noch eine einvernehmliche Entscheidung gab. Politiker von Ministerpräsident Babiš Anu-Partei haben die Nominierung von von der Leyen begrüßt. Es gab auch positive Reaktionen aus der Opposition, zum Beispiel von der europaskeptischen ODS. Ein Politiker von der Top 09, das ist die kleine proeuropäische Partei des ehemaligen Außenministers Schwarzenberg. Also dieser Politiker hat darauf hingewiesen, von der Leyen sei eine überzeugte EU-Föderalistin. Das heißt, träumt eigentlich von den Vereinigten Staaten von Europa und damit ja eigentlich vom Gegenteil von dem, was die Visegrad-Staaten wollen. Und sie sei auch nicht davor zurückgeschreckt, bei sich zu Hause einen syrischen Flüchtling aufzunehmen. Also eine indirekte Kritik. Ihr wisst ja eigentlich gar nicht, wen ihr da nominiert habt.
Dass jetzt kein Name aus Mittel- und Osteuropa unter den Spitzenjobs ist, dass die Staaten leer ausgehen, wie fällt das Echo darauf aus?
Also das ist auch von einigen Oppositionspolitikern und mehreren Politikwissenschaftlern kritisiert worden. Man habe zwar Timmermans jetzt verhindert und dieses Spitzenkandidatenprinzip ist gekippt, aber eben um den Preis einer vollständigen Niederlage der Osteuropäer. Kein einziger der vier Spitzenposten geht nach Osteuropa. Und ein Politologe meinte, da macht sich jetzt schon der Ausstieg von Großbritannien bemerkbar. Großbritannien hat die Visegrad-Staaten immer unterstützt, wenn die irgendwelche Vorbehalte gegen noch weitere politische Integration hatten. Dieses sei jetzt schon ein Vorgeschmack auf die Zeit nach dem Brexit. Die EU werde dann noch stärker auf Integration setzen und noch weniger auf die V4 hören.
Es war der tschechische Regierungschef Andrej Babiš, der in Brüssel der Wortführer der Visegrad-Staaten war. Deren Ziel war es ja vor allem Franz Timmermans, den Weg an die Spitze der EU-Kommission zu verbauen. Warum wollte genau Babiš Timmermans nicht unterstützen?
Also die vier Ministerpräsidenten haben sich ja kurz vorher noch hier in Prag getroffen und sich abgestimmt. Und eigentlich ab da haben sie Timmermans so zu einer Art Feindbild aufgebaut. So als ob er selber dieses Rechtsstaatsverfahren eingestiehlt hat gegen Polen und Ungarn, was ja die EU-Kommission als Organ getan hat. Oder als ob er die Quotenregelung für Flüchtlinge im Alleingang beschlossen hat, was ja damals die EU-Innenminister waren. Timmermans war als erster Vizepräsident nach der Geschäftsordnung für die Umsetzung dieses Rechtsstaatsverfahrens zuständig. Und wenn alles so kommt wie gedacht, bleibt er in dieser Rolle ja auch. Und die dritte Behauptung war dann, Timmermans kennt die Region ja überhaupt nicht. Ältere tschechische Kollegen haben mir erzählt, dass Timmermans bereits Ende der 80er Jahre als junger Mitarbeiter des Außenministeriums in Prag war und dort mit Dissidenten rund um Václav Havel Kontakt hatte. Er hat auch im Laufe der Karriere viele Orden und Verdienstmedaillen bekommen, auch von osteuropäischen Ländern, übrigens auch von Polen, nur halt nicht von der jetzigen Regierung. Also auch das ist eine Behauptung, die einfach mal so in den Raum gestellt worden ist, aber die der Realität wohl nicht standhält.
Spricht Babiš mit der Ablehnung Timmermans eigentlich für eine Mehrheit in Tschechien?
Also wenn er den Eindruck erwecken kann, man habe sich jetzt irgendwie in Brüssel durchgesetzt, dann trifft das schon eine weit verbreitete Stimmung. Es denen da mal zu zeigen, dass man sich nicht alles vorschreiben lässt. Das sind halt diese üblichen Vorbehalte, der Frust über angebliche Bevormundung durch Brüssel. Und da musste halt Franz Timmermans nun für herhalten. Eigentlich das übliche Muster populistischer Politik, sich einer Stimmung zu bedienen und sie zu verstärken. Aber Ansonsten muss man sagen, Europapolitik in Tschechien ist ein fernes, weites Feld und Brüssel ist weit weg.
Kommen wir zum Schluss nochmal auf die Gruppe der Visegrad-Staaten. Wie würden Sie die Rolle von Andrej Babiš in dieser Gruppe beschreiben? Wie groß sind die Gemeinsamkeiten mit Polen, Ungarn und der Slowakei?
Ich denke, dieser Auftritt hat eine Geschlossenheit suggeriert, die es vermutlich so nicht gibt. Also zum Beispiel von Peter Pellegrini, dem slowakischen Premier, war überhaupt nichts zu hören. Die slowakische Diplomatie agiert normalerweise nicht so. Die ist sehr viel konzilianter, smarter, konstruktiver, hat auch Gegenvorschläge. Und von Babiš gibt es ein Bonmot, das lautet, wenn er bei Macron ist, kommt er als Macronist zurück. Wenn er bei Orban ist, dann kommt er als Orbanist zurück. Und wenn er bei Merkel war, dann kommt er als Merkelist zurück. Dass das eine Überzeugungsentscheidung von Babiš war, das glauben die wenigsten. Eine einsame Entscheidung ganz sicher, denn das tschechische Außenministerium wird ja von einem Sozialdemokraten mit Brüsseler Arbeitserfahrung geführt, Thomas Petříček, und der hätte wohl gegen Timmermans überhaupt nichts einzuwenden gehabt.
Danke, Peter Lange, für diese Einschätzungen und für diese Informationen. Danke nach Prag. In Rumänien war es jahrelang üblich, dass Jungen und Mädchen die Schule verließen, ohne etwas über die Verbrechen an den Juden zu erfahren, die Verbrechen zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Die Aufarbeitung dieses Teils der eigenen Geschichte fand einfach nicht statt. Zwar hat sich inzwischen etwas getan, doch die Unwissenheit über die Schattenseiten der eigenen Geschichte, die ist immer noch groß, wie Laila Knüppel auf ihrer Reise durch Rumänien erfahren hat.
Wir haben gerade über das Denkmal geredet. Wir wissen nicht viel darüber.
Der junge Mann mit Hipstervollbart und seine Freundin haben es sich mit ihren Kaffee-to-go-Bechern auf der Bank in der Bukarester Innenstadt gemütlich gemacht. Ihnen gegenüber reckt sich eine rostrote Eisenskulptur in den Himmel, das Holocaust-Mahnmal. Erst vor 10 Jahren wurde es errichtet. Was haben Sie denn in der Schule über den Holocaust gelernt?
In der Schule leider gar nichts.
In Rumänien hat es in den 30ern die drittgrößte faschistische Organisation Europas gegeben, erzähle ich. Die Eiserne Garde. Ob Sie davon etwas wüssten? Nein. Und auch über den Mord an den rumänischen Jüdinnen und Juden, der in den 40ern vom damaligen rumänischen Diktator Ion Antonescu befehligt wurde und an den das Mahnmal erinnert, wüssten sie kaum etwas.
Uns wird davon in der Schule nichts erzählt. In unseren Familien reden wir nicht darüber. Und wenn wir Dokumentationen oder Filme über den Holocaust sehen, geht es nicht um Rumänien.
Der Bank direkt gegenüber steht als Teil des Holocaust-Denkmals eine Eisenkonstruktion, die einen Davidstern symbolisiert. Zwischen 1940 und 1944 war der rumänische Staat für den Tod von mindestens 280.000 Juden verantwortlich, steht auf einer Gedenktafel. Etwas weiter hinten liegt ein eisernes Rad, ein Symbol der Roma. Über 11.000 von ihnen fielen der Gewalt unter Diktator Antonescu zum Opfer. Zigeuner nennt der junge Mann sie.
Here in Romania, a lot of people see the Gypsy situation also something that is wrong.
In Rumänien sehen viele die Situation mit den Zigeunern auch heute noch als Problem. Manche Rumänen sagen, Antonescu habe das Problem mit den Zigeunern damals gelöst und deswegen finden sie ihn gut. Viele Menschen wollen einfach, dass die Zigeuner marginalisiert werden, ausgeschlossen, weil sie stehlen, morden. Also denken sie, wenn es damals geklappt hat, warum nicht auch heute?
So they're thinking, okay, that was the past. If they could do it then, maybe they could do it now.
Vorurteile und Vernichtungsfantasien. Der junge Mann schickt Beschwichtigungen hinterher.
Aber die junge Generation ist anders. Sie möchte, dass unsere Gesellschaft gut für jeden ist.
We all want to be good for everybody.
Etwas weiter nördlich in Bukarest, in einer alten Villa, ist das Elie Wiesel-Institut zur Erforschung des Holocausts in Rumänien untergebracht. Die Leiterin Anna Babulescu führt durch die Räume. 2005 wurde das Institut gegründet. Kurz vorher hatte eine internationale Historikerkommission unter Leitung des rumänischen Holocaust-Überlebenden Elie Wiesel einen Bericht vorgelegt zur Beteiligung Rumäniens am Holocaust. Der Staat hatte daraufhin die Verantwortung für die Taten anerkannt.
Wir haben drei Arten von Projekten. Einmal Forschungsprojekte über den Holocaust unter der rumänischen Regierung. Dann haben wir Unterrichts- und Kulturprojekte.
Unter dem Dach sind die Schulungsräume untergebracht. Hier wird Jugendlichen, jungen Lehrern und Lehramtsstudenten von der Ermordung der Juden in Antonescus, Rumänien erzählt. Manche hören davon das erste Mal.
Man muss in Betracht ziehen, dass meine Generation weder in der Schule noch in der Uni etwas über den Holocaust in Rumänien gelernt hat. Ich habe erst davon erfahren, als ich 23 Jahre alt war und meine Masterarbeit geschrieben habe. Und ich war schockiert. Ich konnte es nicht glauben. Der Unterricht und Schulungen zu dem Thema, damit wurde ja erst 2004 begonnen. Aber mittlerweile gibt es viele Lehrer, die über den Holocaust mit ihren Schülern sprechen möchten und ihnen nicht nur die Geschichte erklären, sondern auch die Gefahr, die von Stereotypen, von Diskriminierung ausgeht. Es gibt einen gesellschaftlichen Wandel.
And here I see a change.
Anna Babulescu führt ihren Besuch weiter in ihr Büro. An ihrem Schreibtisch ruft sie die Internetseite Ohne Hass auf, die ihr Institut betreibt. Für das Projekt haben die Wissenschaftler Kommentare in sozialen Medien untersucht. Vorurteile gegen Roma und gegen Juden, wie beispielsweise:
In Romania there was no Holocaust.
Es gab in Rumänien keinen Holocaust. Das ist das Thema. Und hier wird es dekonstruiert, wissenschaftlich.
Auf der Seite reagieren die Forscher auf die Hasskommentare, widerlegen sie wissenschaftlich und erklären, wie und wann die Vorurteile entstanden sind.
Die Nutzer hier leugnen auch nicht den Holocaust in Europa. Sie leugnen den Holocaust in Rumänien. Wir haben diesen Konflikt der Erinnerungen. Die Eiserne Garde, die faschistische Bewegung in Rumänien, sie war auch eine antikommunistische Bewegung, natürlich. Und die, die die Eiserne Garde heute noch gut finden, tun das, weil sie gegen die Kommunisten gekämpft haben. Und vergessen dabei, dass sie zwar gegen die Kommunisten waren, aber keinesfalls für demokratische Werte.
Heutige rechtsextreme Parteien wie die Noa Drabda, die Neue Rechte, haben allerdings nur wenige Unterstützer, meint Anna Babulescu. Im Parlament sind sie nicht vertreten. Ihr bereitet etwas ganz anderes Sorge.
Ich habe den Eindruck, dass dieses Jahr zum ersten Mal ein extrem rechter Diskurs aufkommt. Nicht nur bei Rechtsextremen, auch in den Volksparteien wird jetzt gegen fremde, multinationale Institutionen und auch gegen die EU gehetzt.
Even against European Union, you see, for the first time.
In der Schule waren die Verbrechen an den Juden lange ein Tabu. Ihre Recherche in Rumänien führt Laila Knüppel morgen in die Stadt Iași. Sie wollte wissen, was vom jüdischen Leben in Rumänien noch übrig geblieben ist. Das war's von uns von Europa heute. Nach den Nachrichten übernimmt Levent Aktoprak mit Tag für Tag, wie die evangelische Kirche die Seenotrettung im Mittelmeer unterstützen will. Das ist eines seiner Themen. Danke fürs Zuhören und tschüss, sagt Katrin Michaelsen.